Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben für die Überlegungen, was eigentlich die gesellschaftspolitischen Folgen von Corona auch fürs Ehrenamt sind und für den Bereich des freiwilligen oder freiwilligen Engagements, je nachdem, wie der Begriff auch lautet. Sie haben jetzt hier ehrenamtliches Engagement gesagt, angesprochen von Volunteer, freiwilligen Engagement, wie auch immer. Ich finde, also ich möchte was Grundsätzliches vorneweg sagen und dann drei Argumente zusammentragen, die vielleicht nützlich sind, um das besser zu verstehen. Das erste ist, wir müssen uns, glaube ich, bewusst machen, dass wir erst seit Sommer diesen Jahres überhaupt eine flächendeckende Impfmöglichkeit haben. Und flächendeckend haben wir sie im Grunde erst seit dem Herbst letztendlich. Ne? Und wenn Sie ein bisschen europäisch, ich bin jetzt in mehreren europäischen Ländern im Sommer, in Italien, in Frankreich, in Österreich, Schweiz, und sehen, wie das woanders abläuft. Bei uns ist es hier sehr viel lockerer. Wir haben so eine merkwürdig, vielleicht auch positiv liberale Haltung in Deutschland, die ja in anderen Ländern so, die ist auch existiert, es gibt auch da Konflikte, aber sie kommen in vielen Ländern in keine Institution rein, wenn sie nicht in Corona-App vorzeigen, kommen sie einfach nicht rein. Und, das heißt, gehe ich gleich nochmal ein, aber das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Wir haben ein Jahr lang, ein gutes Jahr lang, fast anderthalb Jahre lang eine Lockdown-ähnliche Strategie ohne relevante Abwehrstrategie gehabt. Und erst die Impfung sozusagen, also die Massenimpfung, gibt sozusagen für viele eine Beruhigungsmöglichkeit, die aber erst langsam ankommt. Das soll man nicht vergessen. Also wenn Sie beunruhigt sind, also beunruhigt ist man oft schneller, als man wieder beruhigt ist. Das will ich mal grundsätzlich sagen. Und das hat eine ganz gravierende Konsequenz für den Bereich des Ehrenamtes und des gesellschaftlichen Engagements, nämlich, dass die Öffentlichkeit, ja, dass schon der andere, der unbekannte andere, als Gefahrenquelle wahrgenommen worden ist. Das haben ja eine ganze Reihe von Beobachtern festgestellt, ist aber ein ganz, ganz fundamentaler Punkt. Warum ich das mit der Impfung in Verbindung bringe, ist, dass wenn Sie jetzt nach Dänemark gehen zum Beispiel oder in Länder, in denen jetzt die Beschränkungen komplett aufgehoben haben, ja sofort der Status quo ante, also der vorherige Zustand, ratzfatz wiederhergestellt werden will. Die Leute wollen ja eigentlich ihr Gegenüber gar nicht als Gefahrenquelle wahrnehmen. Sie finden es gerade gut, mit 50.000 in einem riesigen Saal zu stehen und Krawall zu schlagen, sei es einen Fußballverein anzufordern oder anzufordern oder irgendeine Band. Das finden die ja gut. Na, das haben die auch nicht verlernt. Das machen die auch wieder. Ja? Aber jetzt, diesen Zustand, den wir jetzt sind, ist das unklar. Ist ein unklarer Zustand. Das hat drei Dimensionen für unser Thema. Die eine ist das Thema Digitalisierung, die Ambivalenz der Digitalisierung. Ich selber leite auch Digitalisierungsprojekte, auch gerade hier im Smarten Quartier in Jena, für die Karl-Zeich-Stiftung, wo es um die Frage geht, wie kannst du durch Digitalisierung Gemeinschaft, also Gemeinschaftsleben, Kommunikation untereinander herstellen. Ich mache ja selber auch Online-Lehre, ich bin ja Hochschullehrer an der Ernst-Abbe-Hochschule, mache viele Sachen auch online. Und eine der Erfahrungen, ich bin auch selber Supervisor. Das sage ich deswegen, weil ich dabei festgestellt habe, was ich lange Zeit ich selber auch ein bisschen verleugnet habe. Weil ich selber rede, egal wo ich bin. Aber es ist mein Job. Ja? Aber andere reden nicht. Das habe ich feststellen und das ist mir jetzt wirklich mal richtig klar aufgefallen, deutlich aufgefallen, dass auch viele Studierende, die ja eigentlich zu der Elite ihrer Generation gehören, tun sich wahnsinnig schwer, im digitalen Raum offen zu kommunizieren. So, und wenn das schon für diejenigen gilt, die eigentlich sozusagen eine gewisse Eliteposition, eine gewisse Kommunikationskompetenz aufgebaut haben, um wie viel mehr gilt es natürlich dann für diejenigen, die, sage ich mal, nicht so smart, nicht so geschmeidig sind. Also ist der erste Punkt das Problem, dass wir ein Spannungsverhältnis von Partizipation auf der einen Seite und Entfremdung auf der anderen Seite haben. Dass sich immer mehr Leute, genau diese Digitalisierungsoffensive, diese Zoom-Notwendigkeit, ich nutze es ja auch, ich finde es ganz hervorragend. Aber ein erheblicher Teil und ein erheblicherer, als das viele gedacht haben, kommt damit überhaupt nicht gut zurecht. Das kann man jetzt beklagen und bedauern, das mache ich manchmal auch, je nachdem, wo ich gerade bin. Ja, wenn ich jetzt hier bin, bei Ihnen, mit Ihnen, dann würde ich sagen, beklage das gar nicht mal, sondern sehe das mal auch positiv, weil es uns auch zeigt, dass das digitale Leben eben nicht das reale Leben, das komplette Leben ersetzen kann. Das ist ein Teil unseres Lebens, zweifellos, aber wesentliche Aspekte dessen, was Menschsein ausmacht, geschieht auch im realen, in persönlichen Begegnungen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Thema gesellschaftliche Spaltung. Ich habe das Thema Impfung ganz am Anfang angesprochen, weil das Thema Impfung natürlich in bestimmten Kreisen, Ostdeutschland leider noch einen Tick mehr, in Sachsen ist ja noch viel schlimmer, da sind die ja wirklich hinter der Welt, da führt es ja zu einem richtigen Spaltungsding. Ja? Und das ist insoweit faszinierend, weil gerade Ostdeutschland ja eigentlich von der Tradition besonders impfreundlich war. Ja, also wir haben sozusagen ein völliges Durcheinander, mentales Durcheinander zwischen faschistoiden Impfgegner-Formulierungen. Vergessen nicht, einer der großen Zeitungen des Kaiserreichs zwischen 1900 und 1915 war der Impfgegner. Ja, eine der großen Zeitungen. Das ist nichts Neues. Es gab immer schon so eine Mentalität. Auf der anderen Seite natürlich ein völliges Ablehnen dieses asozialen, antiwissenschaftlichen Impfgegnertums von dem anderen Teil der Gesellschaft. Also eine Spaltungssituation. Und das bedeutet, dass ein Teil der Leute und ich glaube ein Teil auch der potenziellen Freiwilligen, aber ich kann es nicht genau sagen, weil auch die ganzen Studien zeigen das nicht eindeutig. Es gibt eine Reihe, wir kommen gleich darauf auf Studien, die es gibt. Ich glaube aber, gute Gründe anzunehmen, dass das, was Sie vorher angesprochen hatten mit Rückzug ins Private, Rückzug überhaupt, was zu tun hat, dass sich Menschen aus so einer konfliktbehafteten Sphäre entfernen wollen. Sie wollen nicht dauernd entscheiden müssen, bin ich, wo stehe ich jetzt, wo bin ich. Also gerade ein relevanter Teil der Freiwilligen, ich komme ja selber, ich habe selber jahrelang Freiwilligenforschung betrieben, Erlernsforschung, selber auch viele Vereine mitgegründet, bin selber Vorstand von Organisationen. Wir haben es mit, viele der Freiwilligen sind nicht die Konfliktorientierten. Es gibt natürlich die Supervolunteers, wie sie jetzt hier sitzen, die überall, die brauchen wir, die gab es immer schon. Der Pfarrer guckt um sie herum und dann zwei, denen fällt er auf und die sagen, du machst doch bitte Pfarrgemeinderat. Und dann machen die auch. Und die anderen gucken immer weg. Ja? Aber die weggucken, heißt nicht, dass sie nicht auch was machen. Die machen oft was. Und die, glaube ich, sind in so einer Konfliktlage Personen, die sich auch zurückziehen. Also Rückzug aufgrund von Konfliktvermeidung. Und der dritte Punkt ist zugleich, jetzt kommen wir auf was Positives, zeigt auch das Wahlverhalten der Bundestagswahl ziemlich eindeutig. Es gibt auch eine gewisse Sehnsucht bei sehr vielen, nach Mitte und nach Integration. Und es gibt ja auch einige Hinweise, auch aus der Befragung, die ihr jetzt hier in Jena gemacht habt. Also es gibt durchaus eine ganze Menge Menschen, und zwar sehr viele, die haben jetzt auch so eine Revitalisierungssehnsucht, die wollen, dass der normale Zustand wieder herkommt. Die wissen ganz, es wird vielleicht ein bisschen anders sein, wir wissen noch nicht genau, wie es sein wird, aber es wird ein bisschen anders sein. Da müssen wir, glaube ich, auch Angebote machen und miteinander ins Gespräch kommen, weil ich glaube, das zeigt eben gerade die Länder, die eben jetzt sozusagen alle Lockdown-Beschränkungen komplett gestrichen haben, die gibt es ja. Das sind aber nur Länder mit hoher Impfquote, das muss man auch sehen. Das heißt also, das ist wirklich ein Dilemma, aber da muss man durch. Wir müssen manche Sachen, ich kann jetzt als Wissenschaftler nur sprechen, wenn wir keine hohe Impfquote bekommen können, würden dann bestimmte Sachen laufen halt nicht. Ist einfach so. Das ist einfach eine Tatsache, da kann man sich auf den Kopf stellen, ist einfach so. Aber die wird es ja geben, in vielen Bereichen gibt es sie. Und auch bei Studierenden mittlerweile auch, haben wir relativ hohe Impfquoten in den meisten Hochschulen. Das heißt, ich glaube, wir haben die Chance, nach vorne zu gehen. Und die interessante Frage ist schon, um vielleicht einen kleinen Ausblick zu machen, gibt es irgendwas, was man vielleicht aus dieser anderthalb Jahren, bald ein Dreivierteljahr Krise, Corona mitnehmen kann? Und da finde ich, gibt es schon Punkte. Ein Punkt, den haben Sie angesprochen gehabt, nämlich ich glaube, dass digitale Elemente in unserer Form des Managements eine größere Rolle spielen. Also unseres Alltagsbewältigung. Das haben Sie ja auch in Ihrer Befragung gesagt. Vor zwei Jahren wäre das nicht so schnell Response gewesen. Das heißt, die Leute arbeiten selbstverständlicher mit digitalen Tools. Das heißt, Begegnungsformen, Kommunikationsformen finden mehr statt. Und das kann man auch würdigen. Das ist auch was Positives. Zugleich aber zeigt genau die Corona-Krise die Notwendigkeit von wirklichen lebendigen Begegnungen. Und das kann man auch als etwas qualifizieren, was genau, Sie haben es ja auch vorher mehrfach argumentiert, das Ehrenamt ist ja nicht nur einfach Arbeit für andere. Es ist ja immer auch eine Arbeit für mich selbst. Das ist nichts Neues. Das wissen wir. Ich habe vor über 30 Jahren die ersten Studien gemacht für das Bundesfamilienministerium, Selbsthilfe, Kontaktstellen und anderes. Das haben wir früh, es ist schon sehr früh erkannt worden. Also auch selbst die sogenannte Selbsthilfe und auch umgekehrt, die Leute, die Selbsthilfegruppen machen, helfen in ihren Selbsthilfegruppen wiederum anderen. Also das heißt, dieses Verhältnis von Selbsthilfe und Fremdhilfe darf man nicht so knallig separieren. Das ist ein komplexes Amalgam, eine komplexe Mischung. Das muss man würdigen. Und diese Lust auf Begegnung, auf andere Menschen, auch auf freundschaftliche Begegnungen, daran zu erinnern und das vielleicht sozusagen produktiv zu nutzen für die Mobilisierung von Ehrenamt, ich glaube, ist etwas, was wir machen könnten, sollten. Und damit bin ich dem schon vorbei, was ich sagen wollte.